Wir machen weiter mit dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. So möchte ich den Text nochmal vorlesen. Ab Vers 5, 1. Petrus 5, ab Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Da haben wir uns schon etwas damit beschäftigt. Petrus zeigt jetzt noch einige Grundlagen auf. Er zeigt auf, wie können wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen und ganz speziell, welche Gesinnung sollten wir als Christen haben? Welche Grundhaltung, welche Einstellung sollten wir haben? Und hier werden verschiedene Dinge aufgezeigt. Und speziell in diesen Versen haben wir drei Punkte, nämlich zum einen Unterordnung, dann Demut und als drittes Vertrauen. Es gibt hier noch weitere Dinge, die dann folgen, aber mit diesen Punkten wollen wir uns jetzt beschäftigen. Also Unterordnung, Demut, Vertrauen. Unterordnung und Demut haben wir schon etwas betrachtet. Ich möchte aber nochmal auf einige Aspekte eingehen. Erstmal Unterordnung, das haben wir ja gesehen an Vers 5, wo es heißt, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Eine spezielle Aufforderung an die Jüngeren, das zu tun. Wir hatten gesehen, dass eine Möglichkeit, warum das ausdrücklich so gesagt wird, die ist, dass Jüngere einfach Probleme haben, sich unterzuordnen. Ja, speziell im jugendlichen Alter, jungen Erwachsenenalter. Da meint man, man hat alles in der Hand. Und es gibt oft so eine Grundhaltung, so eine Grundeinstellung, ich lasse mir nichts sagen. Ja, das ist natürlich bei Christen hoffentlich weniger der Fall, aber es ist etwas, was durchaus auch in christlichen Kreisen zu beobachten ist, sagen wir es mal so. Und es ist etwas, was ja, man einfach lernen muss, dass Unterordnung eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir ja, ein Gott wohlgefälliges Leben leben und es muss erlernt werden. Allerdings haben wir gesehen, dass wir auch die allgemeine Aufforderung zur Unterordnung haben. Das heißt, es geht nicht nur um die Jüngeren, sondern der ganzen Gemeinde wird ja gesagt, ordnet euch unter die Ältesten unter. Und da wollen wir jetzt einen Vers aufschlagen, den wir letztes Mal noch betrachten wollten, es aber nicht mehr getan haben. Und zwar im Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 17. Da heißt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also hier die Aussage, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Und wir haben immer mal wieder das Thema auch Unterordnung gehabt. Und ich denke, man muss jetzt nicht ausdrücklich betonen, dass es hier natürlich um Dinge geht, die in Übereinstimmung mit dem Wort sind. Es geht nicht darum, dass irgendjemand hinsteht und sagt, tu dieses und jenes, was im Widerspruch zum Wort steht, sondern es muss eine Übereinstimmung mit dem Wort sein. Und in Bezug auf Gemeinde geht es natürlich speziell um die Leitung der Gemeinde und nicht, dass die Gemeindeleiter jetzt in persönlichen Bereichen versuchen, über das Leben von anderen zu bestimmen, sondern um die Gemeindeleitung. Im persönlichen Bereich ist es dann wichtig, wenn es um gegenseitige Unterordnung und Ermahnung geht. Ja, also es ist nicht so, dass der christliche Glaube sich nicht auf das persönliche Leben erstreckt. Also wenn zum Beispiel Sünde im Leben eines Gläubigen da ist, dann muss der Gläubige ermahnt werden. Der muss aber jetzt nicht speziell von den Führern der Gemeinde ermahnt werden, sondern der kann von jedem Gläubigen ermahnt werden, der davon Kenntnis erlangt. Und wenn er davon Kenntnis erlangt, dann kann es auch seine Aufgabe sein, die Bibel sagt, wenn er geistlich ist, dann kann es auch seine Aufgabe sein, denjenigen zu ermahnen. Und erst dann kommt dieser Prozess in Gang, dass man, wenn das nichts bringt, mit Zeugen kommt und so weiter, also der Prozess der Gemeindezucht. Das heißt, die gegenseitige Unterordnung, wenn Ermahnungen da sind, die ist eine Grundhaltung und das beinhaltet alle. Da können auch Älteste ermahnt werden, verantwortliche Führer der Gemeinde ermahnt werden, wenn sie zu tadeln sind. Und deswegen, dafür braucht man natürlich eine Grundhaltung der Unterordnung und der Demut, was der zweite Punkt dann auch ist, weil es ist ja so, eigentlich lassen wir uns alle nicht gerne ermahnen. Ja, wenn jemand kommt und sagt, du, ich muss dir was sagen, mir ist was aufgefallen und oder das hat mich verletzt, das ist ja auch eine Ermahnung, dann ist es oft so, dass die natürliche Reaktion erstmal Verteidigung ist. Ja, also man versucht einfach erstmal, sich im besseren Licht darzustellen oder sich zu verteidigen und das nicht zu akzeptieren. Das ist so eine natürliche Grundhaltung von uns sündigen Menschen. Und da müssen wir einfach beachten, dass Demut jetzt nicht eine Eigenschaft ist, die wir natürlicherweise haben. Es ist auch nicht eine Eigenschaft, die jetzt, sagen wir mal, sehr geschätzt wird, von manchen schon, aber wenn wir die Gesellschaft anschauen, sowohl die damalige, da war Demut sehr verachtet. Und auch heute stehen eher die im Vordergrund, die sich behaupten, die sich groß darstellen und ja, die eben gar nicht demütig sind. Wir haben diesen Drang, diese Tendenz zum Hochmut, der ist einfach uns eigen, den Menschen eigen. Und deswegen tut man sich schwer mit Ermahnungen. Natürlich ist es auch ein bisschen was Persönliches. Der eine tut sich leichter, der andere, der tut sich schwerer. Desto höher wir von uns denken, desto schwerer werden wir uns mit Ermahnungen tun. Und deswegen sind ja auch hier diese Aufforderungen, dass wir uns eben demütigen sollen. Das schauen wir dann gleich noch an, wenn wir zum Thema Demut kommen. Ein weiterer Punkt, der für die heutige Zeit wichtig ist, was Unterordnung angeht, ist, dass auch der Zeitgeist eigentlich gegen Unterordnung spricht. Ja, es steht sehr im Vordergrund das Individuum. Ja, es steht sehr im Vordergrund, dass man protestiert gegen die Regierung, gegen die Obrigkeiten, gegen alles, was irgendwie mit Autorität zu tun hat. Und ja, das ist fest verankert. Ja, das ist fest verankert, das wird propagiert. Und jetzt gibt es tatsächlich noch eine Gemeinde, die behauptet, dass die Gemeindeglieder sich unterordnen sollen. Ja, das ist sogar etwas, was eine Schlagzeile geben könnte, wenn es in gewissen Kanälen verbreitet würde. Aber das, was die Bibel sagt, und die Bibel sagt nicht, dass wir uns einfach dem Zeitgeist anpassen sollen, sondern die Bibel sagt, es gibt klare Ordnungen in der Gemeinde, es gibt Ordnungen auch in der Ehe, auch da haben wir Unterordnung der Frau unter den Mann. Es gibt Ordnung in der Familie, nämlich Unterordnung der Kinder unter die Eltern, die Unterordnung unter den Staat, nämlich der Bürger, unter die Obrigkeiten und die Unterordnung innerhalb der Gemeinde, nämlich der Gemeindeglieder unter die Führer der Gemeinde. Also Gott hat Ordnungen gesetzt und er möchte, dass wir uns an diese Ordnungen halten. Und das steht ganz in Verbindung mit der Demut und mit der Unterwerfung unter Gott selbst. Es sind letztendlich seine Ordnungen. Es geht nicht darum, dass wir uns in die Hände von Menschen werfen. Nein, es sind seine Ordnungen. Die Bibel sagt ganz klar, er hat die Obrigkeiten eingesetzt, auch diejenigen, die eben nicht so handeln, wie das erwartet wird, wo vielleicht in manchen Staaten einfach Regierungen da sind, die wirklich unterdrücken und so weiter. Aber auch da gilt das Prinzip der Unterordnung. Natürlich immer mit dieser Grundlage, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Aber das heißt erstmal, man soll sich unterordnen und darauf liegt der Segen des Herrn, wenn man diese Ordnungen Gottes beachtet. Das heißt, ein sich auflehnen gegen dieses Prinzip ist nicht nur ein sich auflehnen gegen Personen, sondern letztendlich gegen Gottes Ordnungen selbst. Und deswegen ist das so ein wichtiger Bereich und ist etwas, was ja, einfach auch gelernt werden muss. Also wir haben hier Unterordnung, eine wichtige Grundhaltung, und wir kommen jetzt zum Punkt Demut, der natürlich damit in Verbindung steht. Wenn wir nochmal im Alten Testament die Sprüche anschauen, da finden wir viel in die Richtung, zum Beispiel Sprüche 3, Vers 34, da heißt es: Wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Also die Spötter, die kommen bei Gott und die kommen in Gottes Wort nicht sehr gut weg. Aber den Demütigen gibt er Gnade, heißt es hier. Dann in Sprüche 6. Da heißt es ab Vers 16: Diese 6 hasst der Herr, und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Also es beginnt bei dieser Aufzählung mit stolzen Augen. Und Stolz oder Hochmut und Demut, das sind zwei Dinge, die natürlich im Gegensatz zueinander stehen. Auch das Prinzip, dass er dem Demütigen Gnade gibt, finden wir auch immer wieder schon im Alten Testament. Zum Beispiel Jesaja, Kapitel 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Also das ist dem Herrn wohlgefällig, wenn man zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Wir können uns auch in Anbetracht dieser Aussage vorstellen, warum es so ist, dass viele Nöte und Sorgen vom Herrn in das Leben der Gläubigen geschickt werden. Warum? Weil wir uns, wie gesagt, schwer tun, uns selbst zu demütigen, und wir offenbar durch Umstände, durch Situationen, durch Nöte, durch Sorgen gedemütigt werden müssen, damit wir diesen gedemütigten Geist haben, damit wir zerschlagen sind sozusagen und uns in dieser Situation dann unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Und somit möchte ich jetzt zu dieser Aussage kommen von Petrus, der genau das sagt, der genau dazu auffordert. Er sagt: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist die Aufforderung von Petrus. Das sollen wir tun. Das sollen wir tun in Anbetracht von Nöten und Sorgen. Wir dürfen wissen, dass all die Umstände von demjenigen kommt, der das Universum lenkt, der das Weltall lenkt, der unsere Geschicke lenkt, der alles in der Hand hält. Unter seine Hand, unter die gewaltige Hand Gottes, sollen wir uns demütigen. Und diese Ausdrucksweise erinnert uns an einige Ausdrucksweisen im Alten Testament, die wir betrachten wollen, um das etwas genauer zu verstehen. Wir haben das zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, Ja, und zwar in einer Situation findet diese Aussage statt, wo das Volk Israel mal wieder gesündigt hatte und Mose dann für das Volk betet. Und in Vers 11 heißt es: Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Ja, Mose erinnert Gott an seine starke Hand, an die Tatsache, dass er mit starker Hand das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und wenn wir uns den Auszug aus Ägypten vor Augen führen, dann wird klar, was dort geschehen ist. Gott hat viele Wunder gewirkt. Er hat den Pharao gedemütigt. Er hat das Meer geteilt und das Volk Israel ist durchgelaufen und ist auf die andere Seite gekommen und der Pharao bzw. sein Heer wurde getötet. Mit gewaltiger Hand hat er das Volk rausgeführt aus Ägypten mit Zeichen und Wundern. Und da wurde sehr klar, dass Gott alles lenkt, dass Gott wirkt und dass er sein Volk befreien kann und die Umstände in der Hand hält, durch seine starke Hand. Und auch in Nehemia, Kapitel 1, Vers 10, finden wir eine ähnliche Aussage. Und auch hier ist es eine Erinnerung Nehemias an Gott. Ja, Nehemia schaut in die Vergangenheit, er erinnert sich an die großen Taten Gottes und er erinnert ihn daran, was er getan hat. In Vers 8 sagt er: Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen werden, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an einen Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Also er erinnert den Herrn daran, dass er das Volk erlöst hat durch seine mächtige Hand und jetzt sind sie in Bedrängnis und er bittet Gott um sein Eingreifen, weil er ja auch diese Macht hat, etwas zu ändern. Auf der einen Seite sehen wir diese Hand Gottes in Verbindung mit eben Erlösung und ganz speziell mit dem Auszug aus Ägypten. Wir sehen aber auch solch eine Aussage in Verbindung mit Gericht und Züchtigung, nämlich in Hesekiel. Kapitel 20. Wir wissen, dass heilsgeschichtlich das Volk Israel eine Zukunft haben wird. Und dass der Herr das Volk in das Land zurückführt. Und es wird zwei weltweite Sammlungen geben. Eine im Zorn und im Grimm Gottes und die zweite unter dem Wohlgefallen Gottes. Und das, was wir jetzt beobachten, das ist die Sammlung zum Gericht, von der Hesekiel schon gesprochen hat. In Hesekiel 20, ab Vers 33. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich will selbst mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm über euch herrschen. Und ich will euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm. Und ich will euch in die Wüste der Völker führen und dort mit euch ins Gericht gehen, von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, wir sehen hier in der starken Hand Gottes zum einen seine starke Hand zur Errettung, zum Heil, aber auch seine starke Hand zum Gericht, die aber letztendlich, was das Volk Israel angeht, auch dazu führen soll, dass ein Überrest gerettet wird, wie es ja auch passieren wird. Und unter diese gewaltige, unter diese starke Hand Gottes sollen wir uns demütigen, weil er alles lenkt, weil er alles in der Hand hält und weil es nicht etwa so ist, dass Dinge uns zufällig passieren, sondern sie fallen uns aus der Hand des Herrn zu. Und es sind Dinge, durch die wir lernen sollen, durch die wir verändert werden sollen. Und Petrus sagt, wir sollen uns demütigen unter diese Hand Gottes, damit er uns erhöhe. Damit er uns erhöhe zur rechten Zeit. Hier zu seiner Zeit, welches nämlich die rechte Zeit ist. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Was heißt das zu seiner Zeit? Manche Ausleger sind der Meinung, zu seiner Zeit bezieht sich auf die Zeit, wenn wir dann beim Herrn sind. Das ist die Zeit, wenn alle Sorgen und Nöte hier auf der Erde vorbei sind und wir den Herrn schauen dürfen und frei von diesen Sorgen und Nöten sind. Allerdings ist dieser Begriff, der hier für Zeit verwendet wird, kein heilsgeschichtlicher Begriff und somit passt es besser, es so zu sehen, dass es die von Gott bestimmte Zeit ist, wenn die Sorge, die Versuchung, die Not oder was auch immer uns Mühe bereitet, vorbei ist. Bei manchen Nöten kann es so sein, die werden erst in der Ewigkeit vorbei sein, aber es gibt viele Dinge, da ist es eben nicht so, da hat Gott für eine Zeit lang ja gewisse Nöte oder Sorgen in unser Leben gebracht und er hat den Ausgang geplant, wie wir zum Beispiel im 2. Korintherbrief sehen, den werden wir auch noch betrachten. Da heißt es, dass für jede Versuchung der Ausgang schon geplant ist. Also zu seiner Zeit, das heißt, so wie Gottes mächtige Hand diese Situation herbeigeführt hat, ist seine Hand mächtig genug, in einem Moment das alles wieder vergehen zu lassen, die Situation so zu ändern, dass wir erhöht werden. Ja, und erhöht jetzt im Vergleich oder im Kontrast zu dem gedemütigt sein. Ja, im Alten Testament wird oft dieses Bild verwendet, ich liege im Staub. Ja, ich bin so in der Not, ich liege im Staub, ich bin gedemütigt, ich weiß nicht, was ich tun kann, was ich tun soll. Das spricht für eine große Not, für eine große Demütigung. Und wenn diese Not und diese Sorge vorbei ist, dann bin ich erhöht. Dann ist es vorbei. Das heißt nicht, dass ich irgendwie über andere erhöht bin. Ja, eventuell schon, wenn es nämlich im Alten Testament um die Feinde ging. Aber es geht einfach so, dass diese Demütigung vorbei ist, was nicht bedeutet, dass wir uns nicht mehr unter die Hand Gottes demütigen. Das ist eine Grundhaltung, die wir haben sollen. Aber es geht ja auch darum, dass wir in einer bestimmten Situation gedemütigt werden und diese Situation dann vorbei ist und wir dann uns freuen dürfen über die Erhöhung, die uns durch den Herrn zuteil wird. Schauen wir dazu noch eine Bibelstelle an. Und zwar im Jakobusbrief. Wir hatten ja den Jakobusbrief auch schon betrachtet, was das angeht. Deswegen gehe ich da jetzt kurz drauf ein noch. Jakobus 1. Ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und dann hat die Aufforderung zum Gebet. Und dann in Vers 12, also im Gebet des Glaubens, und Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, auch Jesus hat dieses Prinzip aufgezeigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, hat er zum Beispiel gesagt in Lukas 14, Vers 11. Das heißt, wir sollen uns nicht selbst erhöhen, sondern vielmehr erniedrigen und darauf hoffen, dass er uns erhöhen wird. Nun, das sollen wir tun, uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Und nun führt Petrus es weiter aus. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und jetzt kommt hier in der Übersetzung, hier in der Schlachter, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wörtlich hängt das zusammen. Ja, wörtlich müssten wir übersetzen, alle eure Sorge auf ihn werfend. Das heißt, wenn wir das sehen, wir haben die Aufforderung, uns unterzuordnen, dann die Aufforderung, uns zu demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, alle unsere Sorge auf ihn werfend. Das heißt, das hängt zusammen mit der Demütigung, mit der Aufforderung, uns zu demütigen. Und so sehen wir, dass uns zu demütigen eben auch bedeutet, dass wir die Sorge auf ihn werfen. Und das heißt mit anderen Worten, dass wir ihm vertrauen. Wir haben gesehen, der Herr lenkt alle Umstände. Er lenkt das Universum, er lenkt die Umstände unseres Lebens. Und wenn wir hadern gegen den Herrn, wenn wir diese Situation nicht annehmen aus seiner Hand, dann demütigen wir uns nicht. Ja, wir beschweren uns über die Umstände. Wir sind praktisch unter den Umständen und nicht über den Umständen und damit nicht unter Gottes Hand. Wir sollen über den Umständen sein. Warum? Weil der Herr es ist, der uns auf den Felsen stellt, der uns zu hoch ist. Dann sind wir über den Umständen und gleichzeitig unter seiner mächtigen Hand. Wenn wir hadern, uns beschweren über die Umstände, dann heißt das, wir erkennen nicht Gottes souveräne Führung in den Umständen an. Gottes souveräne Führung über unser Leben und über alle Umstände. Das heißt, uns zu demütigen heißt gleichzeitig, die Sorgen auf ihn werfen, weil wir wissen, aus seiner gnädigen Hand kommt doch alles. Die Sorge wird auch immer wieder thematisiert im Neuen Testament und ist etwas, was nicht sehr gut bezeichnet wird. Also jemand, der sich sorgt, der wird immer wieder getadelt. Wir schauen uns dazu ein paar Stellen an. Matthäus 13, da haben wir das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da ist es in Vers 22, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Also hier geht es natürlich tatsächlich um einen Ungläubigen. Es zeigt auf, wozu die Sorgen führen können. Jemand hat das Wort gehört, aber es ist unter die Dornen gesät worden. Und ja, es kann sein, dass dieses Wort doch kurz eine gewisse Wirkung hat, eine gewisse Anziehungskraft, aber dann ist die Sorge der Weltzeit größer und hier auch noch dazugefügt, der Betrug des Reichtums. Und das Wort wird erstickt und wird unfruchtbar. Und somit kommt es hier nicht zum rettenden Glauben. Allerdings wird das nicht nur in Bezug auf Ungläubige gesagt, dass die Sorge solch eine negative Auswirkung haben kann, sondern auch wir sind aufgefordert, uns nicht zu sorgen. Und zwar auch im Matthäus-Evangelium in Kapitel 6. Ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und das sind wir. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ja, das ist eine Grundaussage, wie wir uns verhalten sollen in Bezug auf Sorge. Er sagt zu Recht, nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Ja, die Heiden, die Ungläubigen, sind beschäftigt sehr damit, mit diesen Dingen. Sie machen sich Sorgen um die Rente, um dieses und jenes und um den morgigen Tag, das morgige Jahr. Ja, das Ende des Lebens, ja, das ist ein sehr großer Bereich bei vielen. Sie überlegen sich immerzu, was werden sie machen, wenn sie in die Rente kommen und wie werden sie dann genug Geld haben und so weiter und andere Dinge. Und das nimmt einen ein. Und so soll es bei uns nicht sein. Bei uns soll es so sein, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt nicht, dass wir ja, gewisse Dinge nicht regeln sollen. Das heißt es nicht. Aber im Vordergrund soll stehen, dass wir nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Das soll im Vordergrund stehen und das andere wird Gott hinzufügen. Und das wird er tun, wenn diese Grundhaltung da ist, dass uns erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit wichtig ist, dann wird das andere uns zugefügt werden. Dann brauchen wir uns da nicht Tag und Nacht sorgen. Ja, der Herr sagte, dass er das dem Gerechten im Schlaf gibt. Und das bedeutet einfach, dass diese Sorge oder dieser Schwerpunkt darauf einfach nicht nötig ist. Aber natürlich bezieht sich das mit den Sorgewerfen eben nicht nur auf solche Dinge, sondern es ist eine allgemeine Aussage, dass wir uns nicht versorgen, verzehren sollen, sondern vielmehr die Dinge aus seiner Hand annehmen sollen, die uns Mühe bereiten, die uns Not bereiten und auf ihn werfen sollen. Das heißt, es wirklich loswerden, es wegwerfen und ihm vertrauen sollen, weil er der alles Wirkende ist. Das sehen wir ganz klar in Römer 8, Vers 28, die sehr bekannte Stelle, die aber, wenn sie auch sehr bekannt ist, deswegen nicht weniger wertvoll ist. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir wissen aber, sagt Paulus, ja, wie oft verhalten wir uns denn, als ob wir es nicht wüssten? Aber Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, das Zusammenwirken aller Umstände dient gemeinsam für uns zum Besten. Durch diese Aussage können wir nicht sagen, dass jede einzelne Sache gut ist. Ja, es gibt Sünde, es gibt Dinge, die Gott nicht wohlgefallen, diese sollen wir meiden, diese sollen wir lassen, das sollen wir überwinden. Aber wenn wir die Gesamtumstände betrachten, dann wissen wir, dass alles zusammenwirkt im Ratschluss Gottes zum Besten für die Seinen. Und das kann nur sein, wenn Gott wirklich Herr der Umstände und der Situation ist. Wenn er wirklich vollkommen die Dinge in seiner Hand hält und lenkt. Wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte das gar nicht funktionieren. Und wir wissen natürlich auch von unserem Verstand her nicht, wie es genau funktioniert. In der Ewigkeit werden wir da mal schlauer sein, aber es gibt Dinge, die wir vielleicht betrachten, Situationen, auf die wir zurückblicken, wo wir vielleicht auch im Nachhinein sagen, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich zum Besten gedient hat. Aber wir dürfen das glauben als eine Aussage, als eine Zusage aus dem Wort. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir wollen noch eine weitere Stelle anschauen, die uns zum Vertrauen auffordert, und zwar in Judas. Ich ganz bekannte Stelle, das Ende des Judasbriefes. Da heißt es in Vers 24 und 25, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Also er ist mächtig genug, wir können sagen, seine Hand ist mächtig genug, seine starke Hand. Er ist mächtig genug, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Und das ist wahr. Alle Gläubigen werden einmal unsträflich vor seiner Herrlichkeit stehen, weil Gott mächtig genug ist, das zu tun. Er kann uns ohne Straucheln zu bewahren, auch wenn wir meinen, in der Situation, wir haben allen Grund zu straucheln und zu fallen und eben nicht das Ziel zu erreichen. Und das ist gemeint. Also wir werden nicht straucheln so weit und so stark, dass wir das Ziel nicht erreichen. Der Gerechte wird fallen, das sagt uns die Bibel, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf und wir werden mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit gestellt werden. Nun wollen wir uns einige Beispiele anschauen aus der Bibel erstmal. Wir haben zum Beispiel in den Psalmen viele Beispiele, wie die Gläubigen vertraut haben auf den Herrn, auf seine Gnade. Und ein besonderes Beispiel ist natürlich David, weil sehr viele Psalmen von David geschrieben wurden. Zum Beispiel Psalm 52. Da heißt es, als Doeg, der Edomiter, kam und Saul anzeigte, David ist in das Haus Ahimelechs gegangen. Also was war los? David wurde verfolgt, Saul verfolgte ihn und es sah in dieser Verfolgung immer mal wieder sehr schlecht für David aus. Es sah immer mal wieder so aus, als ob Saul es schafft. Und da gab es auch Situationen, wo David niedergeschlagen war. Und in dieser Situation betet David zum Herrn, er vertraut sich ihm an. Zum einen empört er sich über die Gottlosen und dann sagt er in Vers 10, ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Haus Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes für immer und ewig. Ich preise dich ewiglich, denn du hast es vollbracht. Und in der Gegenwart deiner Getreuen harre ich auf deinen Namen, weil er so gut ist. Also in dieser Situation erhebt er seine Seele zu Gott, erhebt sich zu ihm und sagt, ich will auf dich, ich will auf deine Gnade vertrauen für immer und ewig, egal was passiert, egal wie die Umstände aussehen, ich möchte dich preisen, ich möchte dich erheben. Und das sollten wir tun, uns demütigen unter seine Hand, unsere Sorgen auf ihn werfen und ihn loben und preisen und auf ihn harren, dass er zur rechten Zeit, dass er zu seiner Zeit eingreifen wird. Im Neuen Testament sehen wir bei Paulus die Situation im 2. Korintherbrief. Ich hatte erwähnt, dass ich darauf noch eingehen möchte. 2. Korinther, Kapitel 1. Da sagt Paulus erstmal in Verse 3 und 4, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also ihm ist klar, er muss in diese Not kommen, um selber trösten zu lernen. Zwar nicht mit menschlichem Trost, sondern mit dem Trost selbst, mit dem er selbst von Gott getröstet wird. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Und dann in Vers 8 erklärt er etwas genauer, was passiert war. Er sagt, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Also sie kam in Todesgefahr, sie kam in eine sehr schlimme Not. Diese Not war so groß, dass sie aufgegeben hatten in dem Sinne, dass sie gedacht haben, sie müssen sterben. Und natürlich im Anblick des Todes, was ist dann wichtig? Im Anblick des Todes ist es wichtig, auf den zu vertrauen, der die Toten auferweckt. Also in so eine Situation wurden sie geführt, dass sie wirklich vertrauen mussten, wenn sie jetzt sterben, werden sie auferweckt aus dem Tode. Und erst dann, als sie an diesen Punkt kamen, griff Gott ein und rettete sie aus der Todesgefahr. Im Nachhinein durften sie sehr viel durch diese Situation lernen und wurden tatsächlich befähigt, andere, die im Bedrängnis sind, auch zu trösten. Aber wir sehen hier, man könnte auch in dieser Situation sagen, Herr, wir dienen doch dir, wir dienen deinem Evangelium, wir verkündigen das Wort, warum lässt du es zu, dass wir jetzt sterben? Nein, sie mussten dahin kommen, dass sie sich demütigen unter seine mächtige Hand und das annehmen aus seiner Hand, wissen, dass alles von ihm kommt und auf die Auferstehung aus den Toten vertrauen. Ja, das sind zwei Beispiele aus der Bibel. Zum Abschluss möchte ich noch eine Begebenheit aus dem Leben von Martin Luther erzählen. Und zwar, ich denke, ihr habt schon mal vom Augsburger Bekenntnis gehört. Das ist auch entstanden in Zeiten der Not, nämlich als Karl V. sich besprechen wollte. Er wollte eine Besprechung zwischen den Katholiken und den Evangelischen und diese Differenzen aus der Welt räumen. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass es mit dem Schwert alles unterdrückt wird. Und die Evangelischen haben gesagt, wir wollen aber unsere Grundlagen darlegen. Und Luther war ja sowieso verbannt, der war auf der Kobo, der durfte da in Augsburg nicht erscheinen. Und deswegen war Melanchthon beauftragt, das dann zu tun. Und er hat dann etwas verfasst, nämlich gerade dieses Bekenntnis. Und in dieser Situation, wir müssen vom Hintergrund her wissen, Melanchthon war beeinflusst von der griechischen Philosophie, das war ein bisschen sein Hintergrund. Dann schloss er sich der Reformation an und hat auch sehr viele gute Sachen geschrieben. Und mit der Zeit hat er immer mehr die griechische Philosophie wieder reingemischt, das muss man einfach sehen. Und ja, in dieser Situation hat er sich gefragt und hat auch dem Luther geschrieben, ja, wie viel sollen wir den Katholiken nachgeben, wie viel sollen wir ihnen entgegenkommen? Und, ja, und er hat auch geschrieben, er ist in beständiger Not, er hat keinen Trost, er hat gar nichts in dieser Situation. Das Einzige, was ihn etwas tröstet, sind Luthers Briefe, wenn er ihm Mut macht. Also er war am Boden zerstört und fragte sich, wie viel kann er noch Kompromisse machen? Dieses Bekenntnis war in vielen Punkten auch gut, aber es ist natürlich ein Bekenntnis, wo sehr stark das Gemeinsame im Vordergrund steht und die Differenzen, naja, der hat er versucht, ein bisschen gering zu halten, aber sie sind auch drin. Also es ist sehr viel Gutes da drin in diesem Bekenntnis. Und das sollte unterdrückt werden. Also die Evangelischen wollten, dass das vorgelesen wird, dass es bekannt gemacht wird. Und von katholischer Seite hat man versucht, das auf jeden Fall zu verhindern, weil man eben Angst hatte, dass noch mehr sich der Reformation anschließen. Und der Herr hat es so geführt, dass sie das vorlesen konnten letztendlich, und zwar in deutscher Sprache. Aber das Interessante ist an dem Ganzen, wie Luther sich verhalten hat. Es heißt von ihm in dieser Zeit, er hat mindestens 3 Stunden jeden Tag gebetet. Er hat zu seinem Vater gebetet, alles seinem Vater anvertraut, auf ihn vertraut. Und zu Melanchthon schrieb er, dein Problem ist die Philosophie. Ja, deine Philosophie kann dich nicht trösten. Sie kann dir keinen Trost geben. Diese Sache ist die Sache des Herrn. Er lenkt alle Umstände, auf ihn vertrauen wir. Und wenn die Sache von Gott ist, dann wird sie bestehen. Wenn wir nicht würdig sind, dann wird jemand anderes das Evangelium weitertragen. Aber er wird sein Reich bauen, er wird sein Evangelium fördern und auf ihn vertraut er, ihm befiehlt er sich an. Und das sollte Melanchthon auch tun, anstatt sich mit der Philosophie so zu beschäftigen und weder Trost noch sonst etwas zu haben. Und zu der Frage, wie viel soll man nachgeben, meiner Meinung nach haben wir schon viel zu viel nachgegeben. Es gibt nichts mehr nachzugeben, sondern desto mehr er sich mit dem Wort beschäftigt, desto sicherer ist er sich, dass die Sache richtig ist, dass sie biblisch ist, dass das das Evangelium ist, und zu diesem sollen wir uns bekennen. Also er war hier mit einem tiefen Vertrauen auf das Wort, ja, mit Gebet beschäftigt. Natürlich, es war auch von Vorteil, dass er nicht in Augsburg war, sondern auf der Coburg und dann auch diese Zeit und Ruhe hatte. Aber es ist auch ein Beispiel, ja, wie man in Anbetracht dessen, dass alles auf dem Spiel steht, ja, es stand ja die gesamte Reformation auf dem Spiel, dass man da trotzdem vertrauen kann, die Sorgen auf den Herrn werfen kann und auf den souveränen Gott, ja, hofft und auf ihn hart, dass er eingreift, und was er dann auch getan hat.